Willkommen bei Business Class. Ich bin Leo Ginsburg und heute ist bei mir der Ex-Investmentbanker Peter Brock zu Gast. Wir sprechen darüber, was wir von Millionären übers Investieren lernen können.
Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
Bevor es losgeht, das ist Teil 2 unseres Interviews mit Peter. Wenn ihr wissen wollt, wie der Ex-Investmentbanker zum Family Office-Experten wurde, dann hört euch Teil 1 an. Hier geht es direkt weiter. Und was würdest du sagen aus diesen Gedanken, was jetzt irgendwie Kunden bei euch machen oder irgendwie reiche Menschen, die in Family Office gehen, was können Normalos sozusagen in Anführungszeichen mitnehmen für ihr eigenes Depot?
Ja, die Überlegungen sind tatsächlich letztendlich dieselben. Also Diversifizierung, Streuung des Vermögens ist das A und O. Ich meine, aktuell haben wir beispielsweise sehr hohe Aktienkurse. Ja, der DAX jetzt gerade geht von hoch zu hoch. Das ist fein, wenn man in Aktien komplett investiert ist. Aber wenn er wieder runtergeht, ne, ist halt die Diversifizierung wieder ein Thema, nicht? Das heißt, wir sagen, eine gesunde Streuung für deine aktuelle Lebensphase aus liquiden, illiquiden Werten, aus Immobilien. Auf jeden Fall eine hohe Diversifizierung ist sicherlich sinnvoll, vor allem in Zeiten von vielen Krisen. Polycrisis ist immer das Thema. Ist es ja ganz schwer, Märkte vorherzusagen nach Regionen oder nach Assetklassen. Insofern ist die Streuung über viele Jahre und der konsequente diversifizierte Aufbau von Vermögen über viele Jahre ist das A und O letztendlich.
Wie würdest du denn streuen? Sagen wir haben so ein Kuchendiagramm. Was wäre denn so ein Depot, eine Portfolioaufteilung, wo du sagen würdest, das ist solide und das würde ich alles mit reinnehmen?
Ja, also schon einen großen Teil sicherlich Aktien für den langfristigen Aufbau. Dann zur, Risikominimierung oder Absicherung sicherlich einen gewissen Anteil von Anleihen, Cash, wenn ich noch sehr liquide sein muss, um bei Private Equity Fonds oder so nachzuschießen. Das sind so die Dinge. Immobilien, also einen großen Teil Immobilien. Man könnte schon so sagen 30-30-30 oder so.
Also Aktien 30%, Anleihen 30%.
Ja, so, das wäre mal ein Portfolio, was man vielleicht sagen kann. Viele reden von Gold. Ich bin ein Typ, der sagt, also Gold ist eigentlich, zahlt keine Renditen, keine Zinsen, wenn man nur einen gewissen Block, so maximal 5-10% oder so, an Gold vielleicht anlegt, kann das Sinn machen, wenn man ein großes Vermögen hat. Aber eine gesunde Mischung aus Immobilien, Aktien, Anleihen. Dann kommt natürlich die Frage, wie generiert man das meiste Vermögen? Und wir haben ja über Unternehmerfamilien grundsätzlich gesprochen und die ganz vermögenden Familien sind natürlich Unternehmer. Also die unternehmerische Tätigkeit, die natürlich nicht jedem liegt oder so, aber die kann natürlich ganz massiv Vermögen schaffen. Und bei ganz großen Familien ist ja häufig so, dass auch das Familienunternehmen, die Anteile am Unternehmen, ja einen ganz großen Teil des Vermögens ausmachen.
Wenn wir jetzt aus der Perspektive der Normalos sprechen, du hast gerade gesagt, irgendwie Anleihen, Aktien, Immobilien, würdest du dann auch sagen, wenn man jetzt kein Geld hat, um sich jetzt ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung, also auch, dass man das mit Immobilienfonds irgendwie abdeckt, mit REITs oder so, oder würdest du sagen,
ja,
das kann man sollte man
jetzt
machen? Oder?
Da wird es jetzt sehr detailliert, bin ich eigentlich kein großer Freund davon letztendlich, aber kann man natürlich machen, die Asset-Klasse Immobilien mit anderen Mitteln abdecken, nicht mit der Immobilie selber.
Warum bist du kein großer Freund davon?
Ja, weil da sind dann einfach die Frage, das sind Fonds, wo oft hohe Kosten drin sind, ne, und die kann ich ja erst nach einem entsprechenden Return, hole ich die erst auf und so. Also da ist so die Frage, wie sinnvoll das ist, ne. Andere Frage vielleicht auch noch, Private Equity und Venture Capital hatten wir jetzt an der Stelle nicht. Also mal unabhängig von einem Start-up-Gründer, der natürlich sehr unternehmerisch tätig ist, wäre natürlich die Frage, auch wenn man ein durchaus großes Vermögen hat, man kann ja schon auch ein bisschen Startup-Venture-Capital-Investments dazu nehmen, wie ein Business Angel zum Beispiel, der so vielleicht 20, 25, 50.000 mal in das ein oder andere Startup investiert. Das ist natürlich, muss man immer dabei sagen, die höchste Risikoklasse. Aber wir haben werden vielleicht auch noch so ein bisschen von Impact Investing reden. Da hat man natürlich den höchsten unmittelbaren Impact, indem man das Startup selber verfolgt, indem man sicherstellt, dass die eben das Impact-Ziel wirklich verfolgen. Und somit ist natürlich der Impact am höchsten. Und da kann ja auch durchaus jeder mit relativ kleinen Summen schon reingehen.
vor allem in Private Equity zu investieren oder in Venture Capital, das lohnt sich natürlich, beziehungsweise lohnt, man kann es erst ab einer bestimmten Summe, wie du gerade gesagt hast, also irgendwie ein fünfstelliger niedriger Betrag muss schon da sein. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo man sagt, okay, ich investiere in ein Startup, da hat man wahrscheinlich schon irgendwie genug in Aktien, Immobilien, Anleihen investiert und sagt, okay, ich brauche vielleicht eine neue Asset-Klasse. Um zurück zu den Immobilien zu kommen, was mich interessiert, wenn du sagst, okay, das wäre ein guter Baustein fürs Depot, aber man hat kein Geld, um sich irgendwie eine große Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Und Immobilienfonds, meinst du, sind meistens zu teuer oder irgendwie die, muss man gucken, ob die Gebühren, ob das sich einfach lohnt. Gibt es eigentlich andere Wege, wie man Immobilien in sein Portfolio packen kann, auch mit einer geringeren Summe, als ich jetzt direkt eine Wohnung kaufen zu müssen?
Also ich bin wirklich kein ausgesprochener Immobilienfachmann. Ja gut, man könnte kleinere Wohnungen Studentenwohnheime oder solche Dinge, ne? Da sind ja auch kleine Wohnungen manchmal zu kaufen. Sowas kann man machen.
Also schon echte vier Wände. Also wenn man sagt, ich habe jetzt irgendwie Vonovia im Depot und es deckt ein bisschen meine Immobilien, das wäre jetzt ein bisschen Quatsch.
Ja gut, die Aktien natürlich. Ne? Man kann natürlich Immobilienaktien kaufen. Du hattest selber schon REITs genannt. Da bin ich wirklich kein Fachmann. Ja, über diese Wege kann man natürlich in die Asset-Klasse investieren. Ähnlich wie man bei Private Equity auch mittlerweile kleinere Möglichkeiten hat zu investieren. Beispielsweise Moonfair ist ja, glaube ich, sehr bekannt. Oder Liquid sind ja alles Tools. Gibt es auch noch einige andere, auch im Startup-Bereich, Companisto, Equity, verschiedene Leute, die ja kleinere Tickets anbieten. Inzwischen, ne, regulatorisch war das ja lange erst ab mindestens 100, 250.000 möglich. Da gibt es ja jetzt auch schon viele, die kleinere Teilbeträge ermöglichen. Also ich glaube, da tut sich viel, in illiquiden Asset-Klassen auch mit kleineren Tickets reinzugehen. Ne?
Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie die Leute investieren, was sind denn so aktuelle Themen oder wo du sagst, da würde ich als Investor, als Kleinanleger jetzt besonders drauf achten? Gibt es irgendwie Unternehmen, Branchen, wo du sagst, die schauen wir uns gerade an, die sind irgendwie besonders spannend, irgendwie darauf muss man setzen?
Ich mache ja entweder Beratung von Familien bei der Strukturierung und auch bei BeWiser geht es nicht um einzelne Investmententscheidungen. Aber ist ja kein Geheimnis. Ich meine, KI-Themen sind super spannend. Ja, Nvidia, die Aktie, die amerikanischen Tech-Werte, also Tech und auch Tech for Good, also Technologie verbunden mit Impact, sind sicher super spannend. Also ich glaube, die Welt hat genügend Probleme von Krieg über Klimawandel und so weiter. Also da gibt es ja viele technologische Ansatzpunkte, die sehr vielversprechend sind und somit sind auch die Unternehmen vielversprechend. Das können dann Impact-Startups sein, aber das können natürlich auch große Konzerne manchmal sein, die entsprechend in eine Branche reingehen. Also KI-Themen, Health-Tech, Medizintechnik, solcherlei Dinge sind immer spannend und da gibt es immer wieder interessante Teilbranchen oder Teilaspekte, die investieren sehr, sehr lohnenswert machen.
Anfangs hast du gesagt, du hast gelernt, die richtigen Fragen zu stellen. Was sind denn so die richtigen Fragen, wenn man sich jetzt ein Unternehmen anschaut und überlegt, okay, soll ich mir die Aktie kaufen oder nicht? Was wären denn so die ersten Schritte, die du machen würdest, um zu gucken, ob diese Aktie in mein Depot gehört?
Gut, also du bist jetzt bei Aktien, ne? Dann ist ja die Frage, es gibt ja viel Informationen online, also du kannst Analystenreports erstmal angucken, Schätzungen, KGV-Schätzwerte oder sowas, wo ist noch Potenzial in den Unternehmen? Das wären die Analysen, die man fahren kann und die man sich anschauen kann und auch eine eigene Meinung dann dazu bilden muss. Wenn ich jetzt im Bereich von Impact Investing beispielsweise schaue, ich möchte jetzt nicht aktuell ich beispielsweise in Werte investieren, die militärisch produzieren, Munition produzieren oder sowas, ist klar, dass da ein hohes Kurspotenzial ist, ne, weil wir uns alle für den Ukraine-Krieg hier weiter investiert werden muss und die Drohgefahr durch Russland jetzt wieder präsent ist. Da wird es also einige Kursraketen geben. Da würde ich jetzt als Impact-Investor aber sagen, na ja, also wenn es zur reinen Defense, also zur Verteidigung ist, dann kann man vielleicht in die Aktien investieren oder ich will eben gar nicht in militärische Dinge investieren, dann bleibe ich da halt raus und lass die Werte halt, die betrachte ich halt nicht. partizipiere dann aber natürlich auch nicht von der Upside und gehe halt mit Fragen hin, was will ich denn? Nicht? Also gesunde Ernährung zum Beispiel, dann untersuche ich halt das Startup oder auch die Aktie danach. Wird da wirklich gesundes Wasser für alle? Werden da gesunde Lebensmittel produziert? Ja oder nein? Wie achten die auf Bauern? Und die Nutzung der Erde und so weiter. Werden da Dünger übermäßig verwendet oder wird da biologisch gearbeitet? Das sind so dann die Fragen, die man dann natürlich stellen muss, sowohl im börsennotierten Umfeld als auch, wenn ich in ein Startup investiere. Das ist natürlich, der Informationsgrad ist nur auf einem ganz anderen Ebene.
Wenn wir über Impact Investing jetzt sprechen, zum Verständnis, man hat vielleicht oft das Gefühl, okay, Impact Investing, das ist ja wie Spenden. Keine Ahnung, man will irgendwie was Gutes tun und deswegen man hat irgendwie viel Geld und deswegen spendet man das Geld oder investiert es mit Impact. Aber bei Impact Investing geht es ja ganz klar auch darum, Rendite zu machen, gute Rendite zu machen, aber gleichzeitig natürlich auch sozusagen was Gutes für die Welt zu tun, oder? Das ist doch so die Definition von Impact Investing.
Absolut, die hast du richtig gebracht. Ich bin ja Mitgründer auch der Bundesinitiative Impact Investing. Das ist genau das, was wir da verfolgen. In line mit den globalen Anbietern sozusagen, Tonic hatte ich eben erwähnt, als Family Office Netzwerk für Impact Investing oder auch GIN, Global Impact Investing Network, eher für institutionelle Investoren. Das ist die Definition. Und leider ist es irgendwie so in Deutschland, oftmals wird das übermäßig mit Philanthropie oder in die Philanthropie-Ecke gerückt, was aber nicht so ist. In Angloamerika hat Impact Investing ein deutlich höheres Standing mit größeren Volumina. Da wird das irgendwie besser verstanden. In Deutschland scheint das irgendwie schwierig zu sein, aber es wächst auch. Also es gibt etliche Impact-Startup-Acceleratoren, Accelerator-Programme, wo ich teilweise auch Mentor bin. Bei Antropia zum Beispiel, Impact Factory von der Haniel-Familie, bei Brick von der Ruhrkohle-AG-Stiftung, der Accelerator und vor allem auch mit klarem Impact Fineo Startups. Und wir müssen das immer wieder erklären, aber da ist schon auch die Finanzrendite gewollt und die soziale oder ökologische Rendite. Warum ist die Finanzrendite da gewollt? Weil eine ewige Spende sozusagen ja immer wieder erneuert werden muss. Und ein Unternehmen funktioniert ja nachhaltig auf eigenen Beinen nur dann, wenn es auch einen eigenen Gewinn produziert und eben nicht von Spenden abhängig ist. Und deshalb eben diese Forderung nach auch finanzieller Nachhaltigkeit.
Ich glaube, bei der Punkt, wo du gerade meintest, irgendwie, warum ist Impact Investing in Deutschland noch nicht so angekommen, auch wenn es jetzt, glaube ich, oftmals nicht stimmt, so also meine persönliche Wahrnehmung ist, dass, glaube ich, man oft denkt, dass man damit keine Rendite macht. Oder dass man irgendwie denkt, ja, dieses ESG-Zeug oder irgendwie, ja, dann muss ich irgendwie auf Rendite verzichten. Oder man denkt irgendwie, okay, mit einem normalen Investment, da habe ich irgendwie meine 10% und mit einem Impact Investing, dann komme ich nur auf 6 oder so. Was ja auch eigentlich nicht stimmen muss.
Nicht stimmen muss, ist gut, dass du das so sagst, ne? Weil ich meine, am Ende ist es nur eine Zielgröße, die man erreichen will. Ne? Ich meine, was ist jetzt die Rendite am Aktienmarkt? Ja, nach einem 30% minus 30 Crash ist die minus 30 und über 100 Jahre ist sie vielleicht plus 10 oder so. Ne? Also wo ist jetzt genau die Rendite, die ich selber für mich wirklich erreichen kann immer? Ne? Impact Investing will ja eine vergleichbare Rendite in dieser Asset-Klasse erzielen. Sicherlich gibt es immer wieder Schwankungen, muss man auch ganz klar sagen. Also Impact First oder Finance First, also ist jetzt bei einem Investment dann doch die Finanzrendite eher im Vorteil oder die Impact-Rendite sozusagen. Aber hin oder her, es wird oft so gesehen in Deutschland, aber Spenden, Philanthropie ist halt schon ganz was anderes als Impact Investing, weil es ein Investment ist und mindestens mal den Kapitalerhalt erreichen soll, damit ich das wieder reinvestieren kann. Idealiter kommt eben auch da eine Finanzrendite raus, um das Investment oder diese Firma nachhaltig finanziell aufzustellen und um das Geschäftsmodell auch skalierbar zu machen. Ja, wir wollen ja nicht jetzt irgendwie in einer Kleinstadt irgendein Mini-Ding erreichen, sondern wir wollen ja skalierbare Geschäftsmodelle, die im Zweifel deutschlandweit oder weltweit, europaweit einsetzbar sind und dann wirklich auch einen Effekt auf die Welt haben, einen positiven.
Ist es auch deine Einschätzung, dass solche Leute, die jetzt zu euch kommen, zu BeWiser zum Beispiel, irgendwie junge, reiche Menschen, die sagen, ich krieg bald einen Batzen Geld, dass die halt irgendwie, also ist deine Beobachtung, dass das immer wichtiger wird, dieses Impact Investing, oder wie nimmst du das so wahr?
Absolut, also das kann man ganz sicher sagen. Ich hatte kürzlich mit der Bundesinitiative auch einen Workshop gemacht. Die WHU-Uni hatte eine Studie dazu gemacht, dass also Next Gens dieses Impact Investing wirklich pushen, das sieht man absolut. Da ist halt dann immer die Frage, über wie viel Vermögen verfügen die dann jetzt schon, um das auch umzusetzen. Also da ist ja dann die Frage Butter bei die Fische, ne? Walk the talk, also nicht nur drüber reden, sondern investieren. Da gibt es verschiedene Projekte, die wir mit der Bundesinitiative machen. Ich leite auch das Impact Investing Magazin als Geschäftsführer. Auch da wollen wir auf Deutsch diese Dinge stärker umsetzen. Und ja, NextGens treiben das auf jeden Fall an. Aber da ist, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun. Nicht? Weil da hat dann wieder jeder seine eigene Meinung. Ich glaube, aus der Presse ist ja bekannt, dass Marlene Engelhorn,
die BASF-Erbin, die da ihr...
Ich glaube, 25 Millionen. Weiß jetzt, oder 50 sogar, oder, genau.
Ich glaube, sie hatte 27 und 25 gibt sie davon ab und 2 behält sie oder so.
Ich glaube, also jetzt so auch ungefähr. Nicht ganz genau, genau. Also das ist natürlich eine reine Spende sozusagen, ja, an eine neuartige Geschichte, dass man sagt, das gebe ich an eine Gruppe von Leuten, die dann auswählen, was damit gemacht wird. Dann gibt es aber genauso viele NextGens, die sagen, okay, ich betreibe Impact Investing und suche halt mir aus Startup-Programmen interessante Startups raus, in die ich dann investiere. Und da ist das Feld breit und immer sehr individuell am Ende dann, was da
Wenn man jetzt irgendwie Impact Investing machen will, aber jetzt nicht das Geld für ein Startup oder so hat, wie würdest du denn sagen, man hat irgendwie, man investiert normalerweise vielleicht, sagen wir mal, 200, 300 Euro im Monat in so einen ETF-Sparplan. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie Bock auf Impact Investing oder will irgendwie mehr darauf achten, dass meine Investments mir Rendite ganz klar bringen, aber auch für die Gesellschaft, Gemeinschaft was Gutes tun. Wie würdest du da vorgehen?
Genau, also da kann man ganz klar sagen, auch hier gilt wieder, ne, große Vermögen sind dann wieder leichter, Zugang zu großen Projekten zu finden. Aber es gibt schon sehr viel Investmentmöglichkeiten für Privatanleger, für kleinere Investoren. Ich habe selber mitgearbeitet für 2-3 Jahre bei der 4L. Da gab es die 4L Capital, ein Aktienfonds, der hat nicht so gut performt, aber auch da wollte man den Zugang für schon ab 100 Euro sozusagen für eine nachhaltige Auswahl von Aktien treffen. Und da gibt es mittlerweile viele Anbieter. Injova ist zu nennen, die das Impact Investing für Kleinanleger betreiben. Es ist auf der Startup-Seite Capacura zu nennen. Da kann man, ich glaube, ab 1.000 Euro investieren. Es gibt inzwischen viele Artikel 9 Fonds, liquide Fonds, die ab Kleinstsummen 100 oder 50 Euro investierbar sind, Aktienfonds, Anleihenfonds von auch den großen Anbietern.
Worauf muss man da aufpassen? So halt Thema Greenwashing irgendwie, dass alle sich so genau. Schön drauf anstellen, ja, ich bin ja so grün und mit Impact hier
schön,
und da.
Schön, dass du fragst, weil eben nicht jeder Artikel 9 Fonds auch ein Impact-Fonds ist. Das ist einfach die Analyse der Fondsunterlagen dann. Ne? Da muss man leider schon hingehen dann und das mal durchlesen, ob einem das passt, welche Vision man selber von Impact hat und ob man diese da wiederfindet oder ob das am Ende dann vielleicht doch Greenwashing von großen Anbietern ist. Ne? Da ist es so, da gab es auch Studien dazu. Professor Timo Busch ist da vor allem zu nennen, viele andere aber auch. Die Bundesinitiative Impact Investing hat da auch verschiedene Meinungen zu veröffentlicht. Artikel 8 Fonds sind Light Green, Artikel 9 oftmals dunkelgrün, aber in keinem Fall immer Impact. Aber auch da kann man halt hingehen und da wird der Markt zunehmend, geht stärker doch auch in Richtung wahre Impact-Fonds, dass das also doch auch eine interessante Möglichkeit ist, für Kleinanleger eben sinnvoll zu investieren, auf jeden Fall.
Und bei BeWiser bietet ihr sozusagen Kurse an oder irgendwie Videoseminare, wo ihr den jungen Leuten, die irgendwie Geld haben, zeigt, was sie da so machen können. Das ist so euer Geschäftsmodell eigentlich.
Ganz genau. Also wir haben sozusagen unsere langjährige Erfahrung in Videos gesprochen und da auch ein didaktisches Konzept daraus entwickelt. Da geht es also darum, mal die Themen von Familienwerten, Familiengenerationenkonflikten, Familienverfassungen, also Family Governance, bis hin dann zur Strategic Asset Allocation, nachhaltigem Investieren, Strukturierung und Umsetzung der Investmentstrategie via Family Office oder anderweitig und bis hin zum Risk Management und Controlling, das aufzubauen, dass man so eine ganze Lernreise hat, die alle diese Themen mal zusammenbindet, die vor allem unabhängig ist. Also wir produzieren, wir empfehlen da überhaupt keine Produkte oder Strategien. Das ist wirklich nur eine Lernreise. Es ist unabhängig. Es ist enabling. Also man kann es wirklich selber für sich umsetzen. Und es ist ganzheitlich, dass man wirklich, wie ich ganz am Anfang schon mal sagte, wirklich alle Vermögenskategorien da berücksichtigt, um dann eine Gesamtstrategie daraus zu entwickeln, ganz genau.
Was sind denn so die drei wichtigsten Dinge, die man da mitnehmen kann oder die du jetzt uns hier so verraten kannst, um ein besserer Investor zu werden?
Ja, es geht, glaube ich, um den systemischen Ansatz. Also, dass man wirklich nicht immer jeden Tag wieder neu sich erfindet und irgendwie zu oft die Anlagestrategie wechselt. Es geht also darum, sozusagen für die Familie Regeln oder Grundsätze für die Werte und die daraus folgenden Investmententscheidungen zu treffen, die richtige Struktur für sich selber aufzusetzen und für den Next Gen, die Next Gen selber den Weg zu finden, wie gehe ich damit um. Wir sprachen kurz vorher davon, das kann manchmal eine psychologische Belastung sein. Geld macht nicht immer happy, das wurde hier auch an anderen Stellen schon besprochen. Und das ist ja so, das ist nicht einfach, große Vermögen oder größere Vermögen auch selber zu managen. Da muss man sich schon mal ein paar Gedanken drüber machen. Und da will die Be Wiser Masterclass aufklären und den Leuten einfach helfen, wie man da weiterkommt. Denn in Schulen oder auch in Unis wird Financial Education, also wie gehe ich mit meinem Vermögen über die Jahre um, wie bereite ich auf die Rente vor oder so, wird eigentlich ja nirgendwo richtig gelehrt, vernünftig gelehrt. Und da greift Be Wiser ein.
Dafür sind wir ja da
hier. Genau. Und der Podcast natürlich. Absolut richtig.
Zerbrechen viele Familien an dem Geld?
Leider, ja. Also Namen nennen wir jetzt hier, glaube ich, nicht. Aber es gibt immer wieder große Familien, die sich dann trennen, wo einzelne Leute ausbezahlt werden und so weiter. Das ist auch ein Weg, ne? Aber ich sag mal, der Königsweg wäre wahrscheinlich der, wenn Familienvermögen von deutschen Unternehmerfamilien, die dann manchmal sehr groß sind, auch wirklich zusammengehalten werden, die Vermögen, um die dann auch besser zu investieren. Wir hatten es mehrfach gesagt, mit großen Summen habe ich Zugang zu ganz anderen Anlageoptionen und dann, um diese Gelder auch wieder Deutschland sozusagen zukommen zu lassen, sei es dann durch Spenden oder durch Impact Investing. Ich glaube, wir leben in Zeiten, wo der Staat sicher nicht mehr alles finanzieren kann und unseren Wohlfahrtsstaat auf Dauer vernünftig auf hohem Niveau zu halten, wird auch privates Vermögen brauchen. Und je besser große Vermögen, unternehmerische Vermögen gemanagt werden, umso mehr ist am Ende da und kann auch positiv wirken in Deutschland.
Was denkst du, woran liegt das? Warum kriegen es reiche Familien nicht hin über Generationen? Es ist ja sehr, sehr selten, dass Familien über Generationen das Vermögen erhalten können. Also es gibt jetzt klar die Quants oder so, ein paar Beispiele, aber im Großen und Ganzen ist es ja schon immer sehr, sehr schwierig, über mehrere Generationen das Geld zusammenzuhalten.
Es menschelt halt, ne? Es menschelt halt, ne? Wenn Geld ins Spiel kommt, Erben, Verteilerei und so, dann wird es halt kritisch, ne? Aber das sind dann oftmals Themen, wo Familie und Vermögen oder auch Unternehmen oftmals vermischt werden, ne? Und man bringt dann die Dinge durcheinander, ne? Nur weil die Schwester, was weiß ich, mir am Weihnachten kein vernünftiges Geschenk gemacht hat, will ich die jetzt in der Firma ausboten oder sowas. Ne? Es menschelt halt leider allzu oft. Es ist oft, haben wir gerade gesagt, die Kenntnis über diese Finanzthemen ist oft nicht weit verbreitet. Da sind unterschiedliche Menschen, die miteinander reden. Und da ist beispielsweise auch Be Wiser. Bei Be Wiser sagen wir immer, Communication is key. Also die Familienmitglieder müssen halt irgendwie einen Weg finden, wie sie auf Augenhöhe über diese Themen reden können und dass sie auch über dieselben Dinge reden und auch dieselben Dinge dann meinen. Und ein so ein Tipp, den wir da geben, ist immer, diese ganzen persönlichen Konflikte dann wirklich außen vor zu lassen, zu trennen von den Vermögensthemen oder auch den Unternehmensthemen.
Natürlich wahrscheinlich einfacher gesagt als getan, wenn man da irgendwie...
Absolut, das will ich auch nicht anders darstellen. Das ist absolut richtig. Aber wir betreuen jetzt zum Beispiel eine Familie in Italien, die mit Be Wiser da mitarbeiten. Und da will der Vater, also da gab es jetzt ein Cash-Event sozusagen, da will der Vater jetzt sehr frühzeitig die Kinder einbinden. Die sind so Anfang, Mitte 20 und man macht eben eine Familienverfassung, wir helfen denen da so ein bisschen dabei jetzt und die haben sich das eben über BeWiser angelernt. Und das gibt eben schon Leitplanken und eine Idee, in welche Richtung man gehen will. Und ist jetzt jeder so unternehmerisch wie der Papa, ja oder nein?
Was ist das für ein Unternehmen?
Das ist im Grunde schon auch ein Finanzunternehmen, aber die haben einen großen Deal gemacht und die haben einiges verkauft. Also da ist Liquidität geflossen.
Wie viel ungefähr?
Ja, so auch dreistelliger Millionenbetrag. Und das hilft halt, ne? Wenn man über eine Familienverfassung sich die Leitplanken setzt, wenn man daraus aus den Familienwerten dann wirklich Investmentziele entwickelt, dann sind zumindest alle, haben mal ein selbes Verständnis von der Geschichte, ehe jetzt einer kommt und sagt, ich will jetzt unbedingt Immobilien machen, weil mein Freund das so gesagt hat, der Nächste will nur in Aktien oder so, dann kommen halt Konflikte auf. Ne? Und wenn man sich das ein für alle Mal professionell überlegt, professionelle Meinungen einholt und dann eine gemeinsame Entscheidung trifft, dann kann man das auch machen. Das heißt dann immer noch nicht, dass alle am Ende, alle Familienmitglieder dasselbe Portfolio haben müssen. Und man kann ja dann einen haben, der mehr Risiko macht, der andere macht weniger Risiko, geht mehr in Anleihen oder Immobilien oder ne, das kann man ja dann immer noch austarieren. Aber dass zumindest alle von denselben Sachen reden, das ist schon mal ganz wichtig.
Abschließend, meine letzte Frage. Du hast über deine Karriere, über deine Zeit bei Family Offices und selbst sehr, sehr viele erfolgreiche, wohlhabende Menschen kennengelernt. Was waren so deine größten Learnings von diesen Menschen, die du uns hier mitgeben kannst?
Ja, das ist faszinierend, ne? Wenn das sind ja dann doch häufig Patriarchen oder große Unternehmer, Persönlichkeiten, die oft noch männlich sind, häufiger in der Zukunft hoffentlich dann mehr Damen, Frauen. Das sind halt Charaktere alles, ne? Die wissen oftmals alles besser. Aber es gibt halt auch welche, die sehr frühzeitig überlegen, wie kann ich denn das machen? Mein Kind, meine Kinder wollen vielleicht nicht ins Unternehmen, verkaufe ich es dann vielleicht besser? Was mache ich damit? Ne? Und das sind die Fälle, wo man wirklich lernen kann, frühzeitig sich mit den Themen zu befassen, das sukzessive, langsam auch in der Familie zu diskutieren und dann von da an gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Und die gibt es auch. Ne? Das ist wirklich das, was man da lernen muss, dass man sich visionär, so visionär sie vielleicht auf der Unternehmensseite sind und so diligent und so sachbesessen auch mit der privaten Vermögensanlage eben auch befassen.
Gibt es ein Erlebnis mit einem dieser reichen, wohlhabenden Kunden, das dir immer noch im Kopf ist? Also irgendwie so eine Anekdote, wo du sagst, das vergesse ich nicht?
Ja, ich habe, glaube ich, eben schon kurz Otto Thalle Unger erwähnt. Ich glaube, Herr Unger wird es mir verzeihen, wenn ich das nochmal bemühe, das Beispiel. Das war sehr früh in meiner Karriere, als das Unternehmen verkauft war. Und er dann wirklich fragte, mein Gott, was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Geld? Ich will nicht dauernd in Urlaub fahren, ich habe sonst keine teuren Hobbys. Und das war für mich so der Knackpunkt, wo ich sagte, man, das ist ja super spannend. Ne? Da kommen große Summen und wie vermanagt man die dann eigentlich? Und dann habe ich begonnen, mich mit dem Thema Family Office zu befassen. Wie kann man solche Vermögen denn strukturieren und sinnvoll investieren? Seitdem verfolge ich das Thema.
Aber hast du ihm nicht gesagt, dass er dir vielleicht 1-2 Millionen einfach mal geben soll?
Ja, das ist ein bisschen plump, ne? Das wird kaum einer machen. Aber
vielleicht hättest du Glück gehabt.
Ja, genau, stimmt auch wieder. Manchmal einfach Fragen kosten nichts, ne? Genau. Nein, aber das ist ja häufig so, wenn man dann langfristige Rollen da einnimmt, dann ist ja über die Entlohnung der Beratungsleistung, kommt da ja dann auch ein bisschen was zurück. Aber ich bewundere die auch. Ich bin kein schwerreicher Millionär, auf keinen Fall weit davon weg, aber mache halt meine kleinen Investments, kümmere mich um die Impact-Themen, die Startups. Und das ist auch sehr wohltuend und macht viel Spaß.
Dann danke, Peter, für das Gespräch.
Danke dir für die tollen Fragen, die schöne Atmosphäre hier im Haus. Vielen Dank, Leo.
Das war unser Interview mit Peter Brock. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren kostenlosen Newsletter. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.